Aber ich habe mit ihr halt angefangen, viel mit Konzentrationsübungen anzufangen und das schon vor jetzt 1,5 Jahren oder so, wo wir dann viel auf diese Konzentrationsausdauer oder auch auf diese Hand-Augen-Koordination gegangen sind, was mir wahrscheinlich auch am Ende dann geholfen hat, auch das alles auszublenden. Also ich weiß nicht, wer da alles in Paris das verfolgt hatte.
Sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Right, Miriam, wir sitzen jetzt heute hier, 31. Oktober 2024. Du mit einer olympischen Silbermedaille im Gepäck, als du damals mit Judo gestartet bist. Hättest du dir zugetraut, dass das möglich ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Als ich wirklich angefangen habe, war es eher so ein Hobby und ich möchte einfach Spaß an dem haben, was ich mache.
Wie alt warst du, als du angefangen hast?
Ich glaube, ich muss so um die 6 gewesen sein. Also ich hatte ein Jahr vorher, hatte ich mit meiner Cousine zusammen, haben wir so Schnupperkurse gemacht und da haben wir unter anderem halt auch Judo ausprobiert im Verein. Fanden wir aber irgendwie beides blöd. Also auch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was da alles dabei war. Irgendwie Tanzen und Ballett oder so ein Quatsch. Also wir fanden halt alles blöd, so, deswegen haben wir dann auch nichts gemacht. Und ein Jahr später, da waren Freunde beziehungsweise eine Freundin von mir, die hat halt auch in der Straße gewohnt, wo meine Oma und mein Opa damals dann gewohnt haben. Und die, also ihr Papa hat auch früher mit meiner Mom und meinem Onkel zusammen Judo gemacht und deswegen kannte ich dann auch den Trainer und sie ist dann auch dorthin gegangen und hat mich halt mitgeschleppt und seitdem bin ich dann dabei geblieben. Dann fand ich es doch nicht mehr so blöd.
Okay, das heißt, du hattest eigentlich erst gar keinen Bock drauf und bist dann wegen deiner Freundin mit dahin gegangen.
Genau, ja. Und dann habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Das war so eine Bezirksmeisterschaft. Und ich war noch relativ jung und war dann einmal pro Woche beim Training, halt just for fun. Und habe dann jeden Kampf verloren. Und ich wollte natürlich erstmal aufhören. War natürlich todtraurig. Und am Abend hat meine Mom dann gesagt, ja, okay, pass auf, ich melde dich dann jetzt beim Judo ab. Und da war das Geschrei halt groß, dass sie das auf gar keinen Fall machen soll. Und dass ich jetzt viel öfters zum Training gehe. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und bin dann, keine Ahnung, von einer Stunde bin ich dann irgendwie zu 7 Stunden, die dort angeboten worden sind. Also so wirklich Wettkampftraining und in verschiedenen Gruppen gewesen. Und dann 2 Wochen später war dann bei mir im Verein so ein Wettkampf, der hieß, glaube ich, Obi Cup oder so, wurde damals von Obi gesponsert und da gab es Pokale und ich wollte halt unbedingt so einen Pokal haben. Und dann habe ich, glaube ich, dann im Halbfinale dann verloren und war um Bronze und lag dann auch mit einer Wertung zurück und habe dann die ganze Zeit meine Gegnerin angegriffen, weil ich unbedingt gewinnen wollte, bis sie dann wirklich weinend von der Matte gerannt ist und nicht wieder anfangen wollte, also nicht wieder zurückkommen wollte und auf gar keinen Fall weiterkämpfen wollte. Und dann hat der Kampfrichter mich dann als Siegerin erklärt und ich bin dann weinend von der Matte, wo meine Mama mich dann gefragt hat, wieso weinst du denn? Du hast doch jetzt gerade gewonnen. Und da habe ich mich einfach nur, habe ich einfach so geweint, weil ich mich so doll gefreut habe. Und ja, seitdem ist es nicht mehr wegzudenken.
Okay, spannend. Das heißt, du hast dir deine erste Medaille ja mit in Anführungsstrichen übermäßiger Aggressivität und Willensstärke erarbeitet.
Ja, kann man so sagen, mit dem nötigen Ehrgeiz.
Wo kam dieser Tri-Fair, dass du dann gesagt hast, eben in an diesem einen spezifischen Tag zu deiner Mom, hey, ich will nicht, dass du mich abmeldest und von einer Stunde die Woche gehe ich jetzt plötzlich als obere Limit und mache 7 Stunden die Woche.
Ja, ich glaube, das war von meiner Mom auch einfach, also sie kannte mich natürlich, komischerweise, und sie wusste, dass ich da ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, also dass sie halt auch immer, wenn ich Sachen nicht schaffe, die dann halt auch so lange mache, bis ich sie dann schaffe. Und sie hat dann eigentlich darauf gehofft oder gebaut, dass ich halt da diesen Ehrgeiz entwickle, dass ich halt mehrmals zum Training gehen möchte. Und das hat sie auch geschafft.
Wann kam für dich dann so diese Erkenntnis nach dieser ersten Medaille und diesem ersten Erfolgserlebnis, dass da wirklich auch mehr draus werden könnte als jetzt nur ein Hobby, bei dem du in Anführungsstrichen so just for fun mal ein paar Medaillen gewinnst?
Aber das hat, glaube ich, ganz lange gedauert. Ich bin dann zu meinem ersten Sichtungsturnier und ich glaube zu meinem ersten Sichtungslehrgang oder sowas gegangen. Also es war dann das erste Mal, dass ich dann so eingeladen worden bin. Davor dann auch so norddeutsche Meisterschaften mitgekämpft so. Und in den Kadetten waren dann kamen dann so die ersten Lehrgänge, die ich dann mitgemacht habe oder mitmachen durfte. Und da hat meine Trainerin wohl irgendwann mal zu meinem Dad, glaube ich, gesagt, oder zu meiner Mom, ich weiß gar nicht genau, gesagt, dass ich irgendwann mal bei einer Europameisterschaft teilnehmen werde, so bei den Kadetten, weil sie ja gedacht hat oder davon überzeugt war. Und das habe ich dann im Nachhinein dann gehört, als ich dann bei meiner ersten Europameisterschaft war und dann halt auch Bronze geholt hatte. Und zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, dass ich das länger machen möchte und dass ich das auch mit sehr viel Eifer und sehr viel Ehrgeiz so mache. Aber so dieser Gedanke jetzt irgendwie, ich muss jetzt unbedingt zu Olympia, der war noch gar nicht da. Also ich weiß noch, da habe ich mit zwei Freundinnen drüber geredet, die halt darüber geredet haben, dass sie zwei oder dreimal bei Olympia sein wollen, so dass das deren Ziele sind. Und ich dachte mir nur, ja, okay, wäre halt ganz cool, wenn ich es auch mal schaffen könnte, so. Aber habe mir nie so darüber nachgedacht, so dass ich da hinkomme und auch eine Medaille gewinne. Also zu dem Zeitpunkt war das für mich eher so, ja, ich mache den Sport, weil es mir Spaß macht, so. Das kam dann halt, glaube ich, auch eher so ein bisschen später. Ich weiß noch, da war ich Junior, also es war zu meiner Juniorenzeit. 2012 war dann kurz vor den Olympischen Spielen in London. Und da haben wir die Frauennationalmannschaft natürlich drauf vorbereitet. Und das müssten so, keine Ahnung, ein paar Wochen vor Olympia dann gewesen sein. Lass es 4 Wochen, 3 Wochen davor gewesen sein, wo ich dann also zum Bundestrainer nach Leipzig gegangen bin, wo wir dann aber zu einem Europacup dann von den Junioren gefahren sind. Und dann habe ich da halt auch eine Trainingseinheit mitgemacht. Unter anderem dann halt habe ich eine Runde mit der Kerstin Thiele gemacht, die damals dann auch überraschend Vize-Olympiasiegerin geworden ist in meiner Gewichtsklasse und die hat mich damals dann auch von links nach rechts geworfen. Also ich habe da irgendwie gar keine Chance gehabt, wo ich mir dann dachte, oh Gott, irgendwann bist du auch bei den Frauen, wie soll das nur werden? Wie sollst du das nur irgendwie schaffen, da vorne Fuß zu fassen? Aber natürlich habe ich dann auch viel, viel mehr mitgefiebert, als ich dann mit denen auch trainiert habe, mit denen mich messen konnte. Habe ich da auch viel mehr so diesen Bezug zu Olympia auch gehabt und habe das natürlich auch total verfolgt zu Hause vorm Computer und war natürlich super glücklich und froh, dass sie dann da auch Zweite geworden ist. Und ich glaube, dann 2017 habe ich dann, glaube ich, bei den Frauen meine erste internationale Medaille geholt bei einem Grand Slam. Und da ging es dann irgendwie so los, dass ich dann immer wieder eine Medaille mit nach Hause gebracht habe. Und irgendwann 2019 hat dann auch mein Freund zu mir gesagt so, hey, das ist möglich, du kannst es schaffen zu Olympia so. Und da habe ich dann auch so gedacht so, ja, stimmt. Also ich habe dann schon damit, natürlich rechnet man damit oder beziehungsweise denkt man darüber nach, ob das irgendwie klappen könnte. Aber ich habe immer so, ja, aber es sind jetzt noch viele andere vor mir, die jetzt auch so gut sind. Und die waren dann aber auch irgendwie dann 2019, 2020 dann nicht mehr mit dabei, wo ich dann mit einer anderen Konkurrentin aus meiner Gewichtsklasse die Jüngeren waren, die dann aber irgendwie die Top 2 war, die dann darüber konkurrieren, wer denn das Ticket für Tokio holt. Hat dann ganz knapp nicht geschafft, aber da war auch dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt erst recht und wo ich dann halt wirklich auch jetzt nach Paris halt schaffen wollte. Und hat ganz gut geklappt.
Ganz gut, ja, könnte man so sagen. Die zwei Freundinnen, mit denen du damals drüber gesprochen hast und die gesagt haben,
Ja.
dass sie gerne zwei, dreimal zu Olympia wollen. Haben die es jemals zu Olympia geschafft?
Nein.
Okay,
Haben sie nicht.
spannend. Was
ja,
glaubst
denn ja, die eine hat dann sich für ein anderes Leben entschieden und ist dann hat dann halt ein Kind bekommen. Und
du?
die andere Freundin, die musste leider aufhören, weil sie das Leistungsniveau nicht dann mehr gehabt hat zu der Zeit.
Was glaubst du, hat bei dir den Unterschied gemacht, dass du die eine von den dreien warst, die es dann am Ende geschafft hat, obwohl du die einzige warst, die das eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte?
Das ist eine verdammt gute Frage. Und ich glaube, die kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil es ist, auch wenn man jetzt bei uns im Team so guckt, jeder hatte einen ganz unterschiedlichen Werdegang. Die einen waren immer top dabei, die anderen, so wie ich, waren oft verletzt und waren dann eher so zweite, dritte Riege oder so. Und am Ende ist dann, würde ich jetzt fast behaupten, dass bei mir einfach so dieser Ehrgeiz, mich immer weiterzuentwickeln, dann doch viel größer war als vielleicht bei den anderen beiden.
Ja, das heißt, ein Stück weit auch so ein innerer Antrieb, den man vielleicht gar nicht unbedingt so aktiv trainieren kann, sondern der halt einfach da ist.
Ja, glaube ich auch. Also ich bin auch jemand, der, wenn ein super Wettkampf war und alle mir sagen, ey, das war toll und keine Ahnung, ich bin Erste geworden oder so, dann denke ich mir, nee, aber da und da war das nicht so richtig. Und es gibt dann trotzdem, irgendwie gibt es bei mir immer wieder irgendwas zu meckern, wo ich dann denke, okay, das könntest du beim nächsten Mal noch besser machen. Und nicht einfach mich damit so zufrieden gebe. Das gibt's bei mir eigentlich kaum.
Schaffst du es trotzdem, die Erfolge in dem Moment wertzuschätzen, oder ist es wirklich so, dieser reine Fokus auf, okay, das und das muss beim nächsten Mal noch besser werden?
Doch, in dem Moment kann ich mich schon darüber freuen. Jetzt so rückblickend dieses Jahr, also habe ich in Paris beim Grand Slam schon gewonnen gehabt und direkt danach in Taschkent auch. Und Paris war natürlich erstmal so dieser magische Moment, dass ich einfach davor fünfmal beim Grand Slam im Finale war und immer Zweite geworden bin, war es endlich so dieser Klickmoment, so ey, ich kann es bis nach ganz oben schaffen. Und dann auch noch in Paris, ich vergleiche das immer so für andere, ist so das Wimbledon wie das Wimbledon im Tennis ist das Paris bei uns im Judo. Und das war einfach schon so, alles in allem hat es eigentlich so perfekt gemacht gehabt. Dann auch noch gegen eine Französin im Finale zu gewinnen, das war einfach wahnsinnig schön. Und darüber habe ich mich auch natürlich sehr gefreut. Das war, glaube ich, so einer der wenigen Wettkämpfe, wo ich nicht direkt gesagt habe, ah nee, das war doof, sondern da war ich relativ zufrieden mit allem so. Da gab es natürlich immer noch ein, zwei Sachen. Und auch der Grand Slam danach in Taschkent habe ich gegen eine gewonnen, wo ich das letzte Mal zu Kadettenzeiten gegen sie gewonnen hatte. Und da war es dann auch ein super schöner Moment, dass das gleich einfach zweimal hintereinander geklappt hat. Und da habe ich nämlich zwar nicht drauf ausgeruht, aber ich war natürlich super happy darüber. Und im Nachhinein wurden dann die Sachen analysiert, wo denn vielleicht ein Fehler war oder wo ich hätte anders in die Sache rangehen können.
Diese fünf Grand Slams in Folge, wo du Zweite geworden bist, von denen du gerade gesprochen hast, könnten, glaube ich, für viele auch so ein bisschen natürlich dazu führen, dass man so dieses Mindset reinfällt von, ich bin so die ewige Zweite. Was hat bei dir dazu geführt, dass du dann doch den Schalter umlegen konntest und dir in Paris beziehungsweise dann auch in Taschkent den Sieg holen konntest?
Sind wahrscheinlich unterschiedliche Dinge. Ich glaube, zum einen habe ich da viel mit meiner Mentaltrainerin gearbeitet. Jetzt nicht unbedingt, obwohl doch auch schon an dem Mindset gearbeitet. Aber das hatte ich schon vorher mit einem anderen Sportpsychologen schon drüber gesprochen gehabt oder daran gearbeitet habe. Aber ich habe mit ihr halt angefangen, viel mit Konzentrationsübungen anzufangen und das schon vor jetzt anderthalb Jahren oder so. wo wir dann viel auf diese Konzentrationsausdauer oder auch auf diese Hand-Augen-Koordination gegangen sind, was mir wahrscheinlich auch am Ende dann geholfen hat, auch das alles auszublenden. Also ich weiß nicht, wer alles in Paris das verfolgt hatte. Wir haben sonst sind wir auch in der Halle, wo das Turnen oder das Basketball dann zum Schluss war in Bercy. Und das ist ja eine riesengroße Halle. Und ich glaube, da kann man sich ganz gut vorstellen, was da für eine Atmosphäre ist. Und Frankreich ist auch so eine Judo-Nation, die ist halt dann auch brechend voll bis unter die Decke. Und da haben natürlich auch alle die Französin oder also meine Gegnerin angefeuert. Ich habe das gar nicht gehört. Also ich bin auf die Matte drauf und war komplett isoliert eigentlich. Ich habe teilweise, ich glaube, ich habe meinen Trainer auch gar nicht gehört. Also ich war wirklich einfach nur auf dieser Matte und habe meine Gegnerin gesehen und natürlich die Kampfrichterin gehört. Und auch als ich mich gefreut habe, habe ich gedacht, ich bin die Einzige, die in dieser Halle schreit. Habe dann aber von den Videos von meinen Teamkolleginnen und Freunden dann gesehen, die dann da Videos gemacht haben, dass die sich halt auch super doll gefreut haben, dass sie da auch richtig geschrien haben und auch erst so danach dann wahrgenommen, wie laut es halt wirklich in der Halle war. Und ich glaube, das hat mir natürlich auch so ein bisschen geholfen, das alles so auszublenden und mich wirklich nur darauf zu konzentrieren, was mir vielleicht vorher gefehlt hat.
Hast du ein konkretes Ritual, eine konkrete Routine, die du teilen kannst und magst, die dir hilft, so vorher auch ein bisschen so diese Bubble sozusagen um dich rum aufzubauen, dass du all das drumherum nicht mitbekommst?
Ja, also ich habe beim Aufwärmen habe ich schon so Routine, die ich jetzt auch bei Olympia gemacht habe, war halt mit Bälle werfen, unterschiedlich. Aber da habe ich jetzt kein konkretes Schema, weil ich dann auch mit anderen Leuten dann Bälle werfe und die dann anders werfen oder vielleicht nochmal eine andere Idee haben. Und dann gibt es so diese Bladespots. Das sind so Lichter, die man halt aushauen kann und solche Sachen habe ich dann gemacht. Und das sind so Sachen, die ich mich dann zur Vorbereitung, die ich zur Vorbereitung mache für mein Aufwärmen. Und dann gehe ich ja schon, also dann gehe ich irgendwann in die Box, wenn ich dann aufgerufen werde. Und dann kurz bevor es dann auf die Matte geht, dann ja, man muss sich das so vorstellen, ist einmal eine Box, wo wir dann stehen und dann davor ist dann immer noch ein Paar, was dann als nächstes auf die Matte geht. Und wenn die dann kämpfen und ich dahinter bin, rutsche ich dann nach vorne. Dann ist es so, ich ziehe mir meine Schuhe aus, pack die in die Tasche, trinke einen Schluck, mein Trainer klopft mich ab am Rücken und an den Beinen und auch im Gesicht. Danach klopfe ich mir ins Gesicht und es ist auch eine Routine, die es seitdem ich bei meiner ersten Trainerin war. Seitdem habe ich diese Routine, ist an den Ohrläppchen ziehen. Das so, sie hat mir damals halt gesagt, das gibt dir ganz viel Kraft und als Kind glaubt man natürlich alles und das ist aber trotzdem immer noch beigeblieben, so dass dann so irgendwie meine Energie, die ich dann einfach schöpfe und ja, ich gehe dann auf die. Wenn ich da aufgerufen werde, geht man noch einen kleinen Weg, wo man auf die Matte geht. Da haue ich mir nochmal dreimal ins Gesicht und haue meine Handflächen nochmal. Und danach schlage ich mit meinem Trainer noch ein, gehe auf die Matte. Dann wie so, als würde ich mir die Füße einmal abputzen und dann mache ich so einen hohen Sprung und dann gehe ich auf die Matte. Und das ist einfach so mein Ritual, was sich so über die Jahre irgendwie entwickelt hat, wo dann ist. Alles klar, wir kämpfen jetzt.
Jetzt hast du gerade so dieses Szenario beschrieben, wo du stehst in der Box und weißt, okay, es geht gleich raus. Und jetzt ist das eine Szenario das Grand Slam Finale in Paris, was, wie du schon gesagt hast, ja auch schon wirklich groß war. Ähnliches Szenario, du stehst in der Box und diesmal geht es nicht um den Grand Slam Sieg, sondern um Olympiagold. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf?
Gar nicht so viel. Also witzigerweise war ich am ersten, also den ersten Kampf bei Olympia war ich aufgeregt oder aufgeregter, aber danach gar nicht mehr. Und ich muss wirklich sagen, fürs Finale war ich nicht eine Sekunde mehr aufgeregt. Das war wirklich alles klar. Jetzt machen wir auch noch diesen Step, weil darauf haben wir uns die letzten Monate darauf vorbereitet. Dafür haben wir so viele Arten der Konzentration, Visualisierung gemacht, so viel ja, Gegneranalyse gemacht und Szenarien uns ausgedacht. Also ich wusste genau, was ich mache und da war keine Sekunde des Zweifelns. Es war wirklich so, alles klar, jetzt müssen wir auch noch diesen Punkt abhaken. Und dann ging es auch schon los.
Du hast gerade gesagt, es gab so keine Sekunde des Zweifelns und dann gehst du raus auf die Matte und merkst trotzdem im Verlaufe des Kampfes, okay, das wird verdammt schwer, beziehungsweise vielleicht auch gegen Ende immer mehr, okay, das könnte potenziell nicht reichen. Was macht das
Ja,
mit deinem Kopf in dem Moment?
ja, das war ganz spannend. Es war ja direkt am Anfang, bin ich in einem Haltegriff gelandet, der 18 Sekunden ging und bei 20 Sekunden wäre der Wettkampf vorbei gewesen oder der Kampf vorbei gewesen. Also es war, ich habe jetzt auch gestern wurde ich auch gefragt, ob ich mir das angeguckt habe und irgendwie gedacht habe, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es mir schon mehrfach angeguckt und bin immer noch bis heute der Meinung, es war kein Fehler in dem Sinne. Es hätte man vielleicht irgendwie im Vorfeld verhindern können, aber ich hätte mir überlegen können, sie hätte meinen Arm, entweder hebelt sie den ab oder ich rolle halt und liege dann im Haltegriff, obwohl ich in dem Moment nicht darüber nachgedacht habe, ob ich im Haltegriff liege oder dass ich im Haltegriff liegen könnte. Ich dachte ja, okay, so ist dann die Situation vorbei und dann lag ich auf einmal im Haltegriff. Da habe ich mir dann nur gedacht, ah, scheiße. Bin dann auch rausgekommen und habe dann auf die Uhr geguckt, habe gesehen die 18 Sekunden und dachte mir erstmal so, fuck, okay, jetzt müssen wir diesen Rückstand aufholen und aus Vergangenheit wusste ich gegen sie, wenn es diesen Rückstand gab, war es keine Chance, hat sie keine Luft zwischengelassen, dass ich die da irgendwie holen konnte. Hab mir gedacht, ja gut, aber es ist Olympia, es ist alles möglich. Und wenn nicht heute, wann dann? Und hab mir dann gedacht, alles klar, wir machen jetzt auch das. Und ich habe alles versucht, was wir uns vorher überlegt hatten an Strategien. Und ich muss auch sagen, die Strategien als solches waren super. Würde ich wahrscheinlich in Zukunft weiterhin so nehmen. Und ich bin auch noch nie so nah an den Ausgleich rangekommen wie zu diesem Zeitpunkt. Und mit jeder Sequenz, die ich mehr hatte, hatte ich mehr und mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstvertrauen in das, was ich mache. Und ich war auch zweimal knapp an der Wertung dran. Hat leider nicht ganz gereicht. Natürlich war ich danach super enttäuscht, aber heute kann ich trotzdem stolz darauf sein, was ich erreicht habe und stolz darauf sein, dass ich nicht den Kopf in den Sand gesetzt habe und wirklich alles dafür getan habe und das Bestmögliche habe rausgeholt.
Das heißt, so rückblickend für dich gibt es auch nichts, wo du sagen kannst, okay, das hättest du besser machen können, und du kannst wirklich so für dich mit dieser inneren Zufriedenheit leben, dass du weißt, du hast alles gegeben.
Ja. Ich glaube, in dem Moment war einfach nicht mehr möglich. So, wenn man sich die 3 Monate davor anguckt, ich habe davon 6 Wochen Judo machen können, weil ich verletzt war. Ich hätte eigentlich 2 Wochen erst vor Wettkampf, also vor Olympia, erst mit Judo anfangen dürfen, laut medizinischer Sicht. Und habe das natürlich auch alles viel früher gemacht. Und deswegen war es wirklich nicht anders möglich, glaube ich, einfach. Also ich setze das so in Relation mit den Wettkämpfen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und da hatte ich einfach eine ganz andere Spritzigkeit und eine ganz andere Physis im Vergleich zu dem Wettkampf. Und sie war halt einfach auf ihrem Top-Niveau. Sie hatte keine Verletzung. Sie hatte sich wirklich auch schon recht früh rausgenommen, um dann wirklich hart und viel zu trainieren. Und das hat man auch einfach gemerkt, dass sie an dem Tag wirklich unschlagbar war. Und deswegen kann ich mir da nicht so viel vorwerfen, außer dass ich mich vielleicht hätte nicht verletzen sollen. Aber da steckt man leider nicht so viel drin.
Du hast gerade diese Verletzung angesprochen und auch die Perspektive, dass so die Mediziner gesagt haben, hey, frühestens 2 Wochen für Olympia kannst du wieder einsteigen. Was ist es bei dir, dass dann doch früher den Schalter sozusagen wieder umlege, dass du sagst, okay, ich setze mich über all die externen Meinungen hinweg und beginne früher?
Ja, also dazu muss man sagen, der Regelfall wäre so gewesen. Ich habe da zum Glück ganz gutes Ärzteteam, halt auch Judoka, die meine Ärzte oder unsere Verbandsärzte sind. Und der war auch bei Olympia vor, ja, 2012 war er bei Olympia. Und der hat auch, der weiß, worum es geht und der weiß, was man dafür tun muss. Und mit dem ist es auch abgesprochen gewesen. Und der hat mir auch gesagt, wir müssen da jetzt durch. Und ich hatte tatsächlich auch, ich glaube, 4 Wochen vor Olympia oder so, hatte ich nochmal einen Wettkampf gemacht, einen kleinen, den ich mir schon, als ich mich verletzt hatte, einen Tag später, als ich in den Flieger gestiegen bin, schon mir rausgesucht habe, wo ich vorher nochmal kämpfen könnte. Da war das schon in meinem Kopf drin und jeder, der mit mir zusammen arbeitet, weiß, wenn ich mir sowas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch. Aber alle waren positiv und haben gesagt, dass ich das machen soll und dass das eine gute Idee ist. Also muss man dahingehend sagen, wurde es dann doch schon abgesegnet in dem Sinne, es ist jetzt für Olympia, dafür machen wir es, für irgendeinen anderen Wettkampf würden wir sowas nicht machen.
Was glaubst du, wie wichtig es ist, so auf dieser ganzen Journey ein bisschen auch für dich, sag ich mal, so deine eigene Realität zu erschaffen? Also was ich damit meine, so gerade das, was du angesprochen hast, dieser Punkt, du verletzt dich und einen Tag später suchst du dir direkt einen Wettkampf raus, wo du vor Olympia nochmal kämpfen kannst, obwohl es vielleicht nicht klar ist, ob das überhaupt realistisch ist. Du steigst früher wieder ein, schaffst dir dann ja auch die Möglichkeiten, wirklich kämpfen zu können. Und ich musste gerade so an eine Story aus dem Buch von Steve Jobs denken, weil da haben die Leute auch immer bei ihm so drüber gesprochen, dass er so dieses, im Englischen sagt man so, Reality Distortion Field hatte, also dass er quasi so seine komplett eigene Realität erschaffen hat und immer so andere Leute ein Stück weit fast dazu gezwungen hat, dass sie ihre Grenzen überschreiten und plötzlich so in seiner Welt mitleben und Dinge für möglich halten oder möglich machen, die vorher vielleicht für unmöglich gegolten haben. Wie glaubst du oder wie wichtig glaubst du, ist das für dich so auf dieser ganzen Journey auch?
Super wichtig, glaube ich. Ich glaube, sonst könnte man das so in dem Ausmaß gar nicht machen, weil man gibt einfach schon, man muss es ehrlich so sagen, man gibt seinen Körper dafür auf oder sein Leben auch ein bisschen dafür auf. Oder also man opfert einfach so vieles, um das zu erreichen. Und wenn man nicht daran glauben würde oder wenn man sich da nicht so eine eigene Realität, wie du es nennst, erschaffen würde, dann würde es, glaube ich, alles gar nicht so funktionieren. Ist da, glaube ich, auch super schwierig, da realistisch dann irgendwann zu sagen, ey, ist jetzt gut. Weil ich muss sagen, aus Vergangenheit habe ich auch gelernt, dass ich da sehr viele medizinisch unmögliche Sachen möglich gemacht habe. Deswegen ist bei mir dann doch irgendwo dieser Hang zum, naja, also die Grenze ist auf jeden Fall, versuche ich immer so weit wie möglich zu verschieben, was vielleicht auch in vielerlei Hinsicht beim Judo oder beim Leistungssport vielleicht nicht immer förderlich sind. Aber aus der Vergangenheit, beziehungsweise jetzt ist doch irgendwo diese Bestätigung dann doch da, dass es sich gelohnt hat, das zu machen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, aber auch sehr schwierig sein kann, wie man seine Welt dann auch erschafft, ne? Also ob man in die richtige Richtung geht oder in eine falsche Richtung geht, ne?
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die MindExports Membership. Du kannst auch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindec-sports.io. Woher weißt du, dass du in die richtige läufst?
Ich glaube, das weiß man nicht. Also ich glaube, dafür sind dann Trainer und Ärzte dann doch ganz wichtig, die einem dann auch mal sagen, ey, ist vielleicht nicht ganz der richtige Weg, den du da gerade wählst. Aber solange ich da mit meinem Team den Zuspruch habe und man ja auch irgendwo den Erfolg dann auch sieht, denke ich, dass es eine ganz richtige oder den ganz guten Weg nimmt.
Würdest du sagen, dass viel von deiner Seite auch dann einfach so Bauchgefühlentscheidungen sind, dass du merkst, okay, ich glaube, das, was mir da gerade von außen vielleicht als medizinische Perspektive beispielsweise aufgestülpt wird, fühle ich irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, ich kann da früher wieder fit sein oder andere Möglichkeiten haben.
Ja, doch, glaube ich schon, aber dazu muss ich auch sagen, ich habe dann doch sehr viel auf die Ärzte dann vertraut. Ich glaube, da sollte man dann doch irgendwo sein eigenes Ego ein bisschen zurückstellen und dann doch sagen, okay, gut, auf die Woche vielleicht kommt es jetzt nicht an oder auf diesen Tag oder auf diese Einheit kommt es vielleicht jetzt doch nicht an, weil ich weiß auch noch so rückblickend zu meiner Juniorenzeit oder so, da hatte ich dann auch meinen Physio so ein bisschen in diese Richtung gedrängt, so dass er dann irgendwann gesagt hat, ja gut, okay, komm, mach das mal. Und ich habe mich dann auch in dem Training halt dann wieder an der gleichen Stelle verletzt gehabt. Also da sollte man dann doch irgendwo ein bisschen lernen, dass man vielleicht auch nicht alle Prozesse einfach nur beschleunigen kann. Und dass man, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass das halt auch irgendwelche, ja, im Nachgang halt irgendwie dem Körper vielleicht doch nicht ganz gut tut, ne? Also ich muss sagen, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich wirklich nach dem Wiedereinstieg Probleme mit meinem Knie hatte. Also ich hatte schon mehrere Verletzungen, wo ich nie irgendwelche Probleme mitgenommen habe. Aber jetzt hier, muss man auch ganz ehrlich so sagen, war es die Grenze, die ich jetzt erreicht habe und worüber ich nicht weiter hinausgehen sollte, weil ich halt auch im Nachgang doch noch Folgen davon hatte.
War es das aus deiner Perspektive trotzdem wert für Olympiasilber?
Ja, auf jeden Fall. Also mit Folgen meine ich, ich hatte halt ein bisschen Knieschmerzen, dass wenn ich irgendwie lange in einer Position war und dann wieder mein Bein bewegt habe, dass es dann noch ein bisschen weh tat. Aber auch das ist jetzt über die Zeit jetzt weggegangen. Ich habe jetzt auch mir die Pause genommen, die ich dann ja auch gebraucht habe, vom Kopf her, vom Körperlichen her. Und jetzt geht es meinem Knie auch wieder gut so. Aber das muss man halt trotzdem irgendwo im Hinterkopf behalten, dass das denn doch gerade so am Rande der Grenze war, die man dann hatte oder die man hat.
Der Klassiker oder so die klassische Frage, die in so einer Situation, wo du Silber gewinnst, natürlich immer aufkommt, ist, kannst du Silber wirklich genießen oder überwiegt der Verlust von Gold? Was war so für dich der emotionale Verlauf da im Background?
Es war ein Auf und Ab. Also ja, direkt vom Anfang war es auf jeden Fall die Niederlage. Für die, die das Interview danach gesehen haben, war es bei mir auch die klaren Worte, dass ich nicht Silber gewonnen habe, sondern Gold verloren hatte. Und genau das habe ich zu dem Zeitpunkt gefühlt. Würde ich jetzt auch sagen, dass es so ist, weil jeder Kampfsportler, der in einem Finale steht, will natürlich auch Gold gewinnen. Und wenn man damit schon so zufrieden ist, dann läuft vielleicht auch ein bisschen der Ehrgeiz in die falsche Richtung, beziehungsweise zumindest in dem Leistungssportgedanken. Ja, deswegen war es dann doch sehr groß die Trauer. Aber ich muss sagen, einfach die ganzen Umstände, wie meine Familie, wie meine Freunde, wie das Trainerteam, wie die anderen Teammitglieder, wie die ganze Welt oder ganze Deutschland so reagiert hat, hat es dann doch irgendwie wieder gewertigt. Also diese Anerkennung war trotzdem genauso da, als hätte ich Gold gewonnen. Und gerade das ist so das Schöne daran, dass jede Medaille, die man bei Olympia gewinnt, einfach gleich viel wert ist und das nicht irgendwie abgestuft wird, ach ja, naja, ist ja nur Silber oder nur Bronze und es ist halt trotzdem einfach eine Medaille und wie viele Leute fahren zu Olympia und kommen ohne wieder nach Hause und deswegen ist das für mich jetzt auch so diese Freude einfach darüber, dass ich 500 Gramm Silbermedaille mit nach Hause nehmen durfte, wo ein kleines Stück Eiffelturm drauf war, also, oder ist und die jedes Mal wieder zu sehen. Ich war jetzt im Urlaub und wieder nach Hause gekommen und sollte die Medaille gestern mitnehmen. Und es war dann wieder schön, sie rauszuholen und den anderen zu zeigen, die sich einfach so doll darüber gefreut haben, eine Medaille oder eine olympische Medaille zu sehen. Und das macht es einfach alles wieder wert.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass so die kleine 6-, 7-jährige Miriam damals schon geweint hat über den ersten Medaillengewinn bei deinem allerersten Turnier. Was hätte die 6-, 7-jährige Version von dir zu dieser Olympiasilbermedaille gesagt? Oder wie hätte sie oder hat sie vielleicht so innerlich von deinem Gefühl her darauf reagiert?
Ich glaube, die hätte auch geweint. Ich glaube, die hätte aus Freude geweint, und die wäre unfassbar stolz auf die jetzige Miri.
Kannst du auch so stolz sein?
Ja, also mittlerweile ja.
Sehr cool.
Auch wenn dieses kleine Ärgernis dann immer noch da ist, aber die Freude überwiegt auf jeden Fall viel, viel mehr.
Ja, ich glaube, dieses kleine Ärgernis in Anführungsstrichen ist ja letztendlich aber genau dieses kleine Prozent, was dich überhaupt dahin gebracht hat, zumindest meiner
Ja.
Meinung nach, weil das ist auch das, was du vorher schon angesprochen hast, dass du immer diese Perspektive hast, okay, was kann ich noch besser machen, so, wo kann ich mich weiterentwickeln und so ein bisschen einfach dieses Streben nach Perfektion, auch wenn du weißt, dass es diese Perfektion vielleicht in dem Sinne nie wirklich gibt oder dass es nie diesen perfekten Kampf gibt, aber es ist trotzdem dieses Streben danach und ich glaube, wenn das nicht trotzdem irgendwo tief in dir verankert ist, dann schaffst du es auch nie auf das Level in der Weltspitze.
Ja, glaube ich auch. Also da bin ich auch der Meinung, dass man da viel mehr geben muss, und viel, ich würde sagen auch, das Training, was man macht, was der Trainer einen gibt, ist schön und gut, aber man muss halt auch selber wissen, was man dafür tun muss oder wie viel Energie man da reinstecken muss oder ob man noch irgendwelche Sachen zusätzlich macht, ne? Also es gibt viele Stunden, die ich zusätzlich in der Halle verbracht habe. Jedes Judo-Training war ich eine halbe Stunde vor dem Training da und habe mich schon vorbereitet. Also das sind alles solche Sachen, die man doch eingehen muss, um das dann auch zu erreichen. Also nur zum Training gehen und da ein bisschen rumhampeln, bringt dich halt auch nicht voran. Und ich glaube, das ist genau dieses 1%, was es denn strebsam ist zu dieser Perfektion.
Du hast auch die Arbeit mit deiner Mentaltrainerin angesprochen, beziehungsweise auch davor schon mit Sportpsychologen. Und das ist ja auch so ein Bereich, wo du quasi vielleicht gegenüber auch vielen anderen so ein Stück weit die Extrameile gegangen bist, weil es halt nicht selbstverständlich ist, auch auf der Ebene zu arbeiten. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du suchst dir wirklich auch auf der Ebene Support und arbeitest auch kontinuierlich so an deinem Kopf?
Ja, dazu muss man sagen, das ist ganz schön beim Judo. Es wird uns viel angeboten. Also wir haben dann auch Sportpsychologen oder Mentaltrainerinnen, die dann halt auch wirklich 1, 2 Tage zu einem Lehrgang dazukommen, wenn der in Deutschland ist. Und meine Mentaltrainerin war jetzt halt auch bei manchen Wettkämpfen mit dabei. Bei der Europameisterschaft war die dabei. Mit der Weltmeisterschaft waren sie mit dem anderen, also mit dem Team mit unterwegs. Ich war zu Hause, weil ich verletzt war, war bei Olympia mit dabei, war auch in Paris mit dabei. Also die ist auch jetzt viel mit unterwegs gewesen und hat es den Leuten angeboten. Und ich kann von unserem Mädelsteam auch sagen, dass sie da, dass da alle Mädels sehr professionell arbeiten und solche Sachen auch sehr gut annehmen, genauso wie Ernährungsberatung und sowas. Und da bin ich ganz froh, dass wir diese Professionalität haben, dass es uns einfach möglich gemacht wird, dass wir uns das, dass wir das annehmen können. Also gibt natürlich auch Leute, die das nicht so gern annehmen. Und ich kann das auch verstehen, weil es einfach viel mehr Arbeit ist noch, die man noch zusätzlich machen muss. Und das Training ist einfach schon hart. Und auch jetzt im Judo, wir sind 2 Jahre lang unterwegs gewesen. Jetzt die letzten 8 Monate waren unglaublich hart. Und da ist es trotzdem von Vorteil, da auch recht frühzeitig damit anzufangen, um auch so diese 1, 2% Selbstvertrauen und auch Konzentration, die man dann einfach mitnimmt, da zu investieren und das einzugehen. Und ich glaube, das hat mir jetzt auch für dieses Jahr unfassbar viel geholfen. Es hat 3 Vierteljahr gedauert, bis es dann gefruchtet hat, aber jetzt trage ich die Früchte davon einfach. Also es ist wahnsinnig schön zu sehen, dass es dann auch funktioniert, wofür man halt so lange viel investiert hat.
Super wertvoll, glaube ich, für viele auch nochmal einfach diese Perspektive natürlich zu sehen. Und glaube auch die Geduld, die du gerade am Ende nochmal angesprochen hast, ist super wichtig, weil ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber es ist auch was, was mir in der Vergangenheit in meiner Arbeit immer wieder aufgefallen ist, dass viele Menschen halt so auf dieser mentalen Ebene ganz oft so diese Erwartung haben, dass es so diese eine magische Übung gibt, mit der wir so einen Schalter im Kopf umlegen können und plötzlich funktioniert alles. Aber die gibt's halt nicht. Und dann braucht es halt manchmal vielleicht ein halbes Jahr, es braucht vielleicht manchmal ein Jahr, es braucht manchmal vielleicht 2 Jahre, bis wirklich so du das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich so diesen Durchbruch für mich geschafft. Hattest du von Anfang an diese Geduld oder dachtest du auch vielleicht, okay, es geht schneller und du kannst schneller mit Ergebnissen rechnen?
Nee, also ich habe auch im Vorfeld schon so ein bisschen damit gearbeitet und ich muss auch sagen, es ist ja auch meine Mentaltrainerin, mit der habe ich den letzten Zyklus noch zusammen auf der Matte verbracht. Sie ist in Tokio und in Rio bei den Spielen gewesen als Judoka, deswegen kenne ich sie natürlich auch sehr gut, bin mit ihr befreundet und sie hat ja viele solcher Sachen auch schon gemacht und sie war 10 Jahre lang in der Top Ten und das kommt nicht von irgendwo. Deswegen, sie weiß, wie ich arbeite und sie hat sich auch immer wieder irgendwelche Gedanken gemacht, was wir noch irgendwie verbessern könnten oder welche Schraube wir noch drehen können. Und das ist einfach schon für mich viel leichter, mit jemandem zu arbeiten, der genauso viel investieren möchte, wie ich investieren möchte. Und ich glaube, solche Art von Trainer in jeder Hinsicht brauchen wir auch einfach im Leistungssport, die einfach sich auch danach nochmal Gedanken machen und einfach beim nächsten Mal kommen und sagen, ey, ich habe mir überlegt, was du gesagt hast beim letzten Mal, vielleicht können wir da und da nochmal dran gehen. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig und war für mich viel leichter, an sowas dran zu bleiben. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch so lange mit dabei gewesen, um zu wissen, dass es einfach auch funktioniert und dass man einfach diese Geduld mit sich, also mitbringen muss einfach. Und ich glaube, ich hätte es auch einfach noch ein Jahr länger gemacht, wenn ich noch ein Jahr länger gebraucht hätte, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ach nee, das bringt eh nichts. Also da bin ich doch sehr konsequent bei vielen Sachen, genauso wie mein Stabi- und Mobi-Übungen. Ich verletze mich trotzdem immer wieder, aber ich mache sie trotzdem immer weiter. Also ich glaube, das ist auch einfach wichtig, das mitzunehmen.
Right. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Miriam. Und zwar, wir haben hier so eine kleine Tradition im Podcast, dass immer der vorherige Podcast-Gast hinterlässt eine Frage für den nächsten Podcast-Gast. Das heißt, du
Okay.
darfst mir im Anschluss auf jeden Fall dann auch noch eine Frage mitgeben für den nächsten Interview-Gast hier. Vorher gehen wir aber erstmal in deine Frage rein. Wir haben dich schon so ein bisschen ein, zwei Mal, glaube ich, angekratzt. Und die Frage ist relativ simpel. Was treibt dich an?
Sie ist zwar simpel, aber trotzdem irgendwie schwierig zu beantworten. Ich glaube, was mich antreibt, ist einfach der Weg zu dem Ziel. Also das habe ich jetzt auch so rückblickend, kann ich auch sagen, war der Weg irgendwie bis zu Olympia dann doch so hart er war und vielleicht auch so scheiße er war, aber das hat es irgendwie, also das ist auch einfach das Magische so jetzt im Nachhinein und das Ziel oder die Perfektion anzustreben, treibt mich, glaube ich, einfach immer wieder aufs Neue an.
Okay, also am Ende enjoy the journey.
Genau.
Sehr
Ja, im
gut.
Nachhinein hätte ich ihn auch mehr enjoyed.
Okay, alright. Ja, danke dir für deine Zeit heute, Miriam. Danke dir auch für die Offenheit, fürs Teilen. Ich glaube, da waren super viele wertvolle Perspektiven mit drin und ich glaube, unabhängig von dem auch, worüber wir gesprochen haben, kannst du verdammt stolz sein auf eine olympische Silbermedaille. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal alles Gute natürlich für deine weitere Zeit. Und ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören hier vielleicht.
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung. Gerne wieder.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da. gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple. Denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen. Weil, so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier im Podcast abonnierst und so eine Bewertung da lässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.